Nur 14% der Preisträger sind Frauen. Wie kann das sein, wenn doch so viele Frauen Bücher schreiben? Darüber und noch viel mehr haben wir gesprochen mit Janet Clark, die unter anderem die Aktion Frauenzählen initiiert hat.
Wir haben über internalisierte Vorurteile gesprochen. Wir haben auch über andere Gruppen gesprochen, die im Literaturbetrieb oftmals übersehen werden. Self-PublisherInnen, queere Menschen, People of Color. Und außerdem über deine Verantwortung als Autor oder Autorin. Also hör auf jeden Fall rein.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwig.
Hier ist Folge 316 von Die zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Verlag und im Self-Publishing. Mir gegenüber, wie immer, die liebe Vera Nentwig. Ich bin Tamara Leonhardt. Ja, und ich hoffe, Vera, dir geht's genauso gut wie mir gerade?
Mir geht's super.
Hurra!
Super. Ja, dir geht's gut, das ist ja schön.
Ja.
Was ist der Grund?
Ich habe gerade eine sehr aufregende Woche, also ja? So könnte es eigentlich immer sein. So okay. Innerhalb von 7 Tagen, also am Sonntag ist ja mein Interview erschienen in dem Podcast. Gestern Abend hatte ich meine 2-stündige Konzertlesung.
Okay, gut.
Am Freitag habe ich ein Videoshooting mit einem Künstler, der interessante Menschen der Region in kurzen Videoclips festhält und vorstellt. Mhm. Und am Samstag habe ich ganz kurzfristig, wurde ich noch angefragt für eine Mixed-Show in einer Kneipe. Es kommen 2 Punk-Bands und eine Band musste absagen und ich soll jetzt
eine Band
stattdessen ich soll eine Band vertreten mit einer circa 40-minütigen einem Konzertlesungshäppchen. Ich habe auch 2-mal nachgefragt, also den Veranstalter, also ich hatte den vor einiger Zeit mal angeschrieben, ob der macht öfter mal solche Konzerte und ich habe ihn angefragt, wie sieht's denn aus? Machst du auch andere Kultursachen, ne, vielleicht mal Poetry Slam oder so? Und er fand das sehr interessant, was ich mache. Und hat mich dann jetzt angeschrieben, ob ich da gerne einspringen möchte. Und ich habe gesagt, du weißt aber, ne, das ist halt ruhiger und so. Aber er hat gesagt, ja, er weiß ja, was er da einkauft und würde gerne mal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und ich soll das gerne machen, wenn ich möchte. Und von daher habe ich dann zugesagt und freue mich sehr. Und das wird auch sehr professionell mit Technik alles vor Ort in ihr Monitoring, schlag mich tot. Also das ist ganz cool. Und im August habe ich eine inzwischen zugesagte Veranstaltung, 20. August, bei dir tatsächlich, glaube ich, einigermaßen in der Nähe, und zwar in Marl.
Ja, also das ist definitiv bei mir näher als bei dir.
Liegt, glaube ich, so zwischen Münsterland und Rheinland und genau, da gebe ich eine Konzertlesung in einer Buchhandlung.
Ach cool. Ja, cool.
Also gerade denke ich mir, ja, so darf es weitergehen.
Ja, da muss man mal sagen, also Maul ist erreichbar. Da würde ich ja dann Pflaster gucken, wenn das passt.
Ja, und gestern Abend war halt richtig cool. Also es war jetzt nicht brechend voll, aber die Reihen waren besetzt. Und es war sehr emotional. Ich durfte nicht so viel hochgucken, weil sie immer zu geheult haben.
Oh Gott, so. Machst das so traurig.
Es ist so schrecklich, was ich mache.
Ja.
Da bleibt einem nur noch das Heulen. Mhm. Nein, es wurde aber auch zwischendurch geschmunzelt und gelacht. Und es waren auch Besucherinnen da, die mein Buch schon gelesen hatten und es dann nochmal live hören wollten. Das fand ich auch sehr schön. Und neue Gesichter, die dann auch gleich das Buch gekauft haben und im Anschluss mir online gefolgt sind. Eine kam ganz, ganz lieb zu mir und war ganz aufgelöst. Sie möchte mir von Herzen danken für den schönen Abend. Das hat mich wahnsinnig berührt. Oh, und schön. Eine hat mir dann abends hat mich auf Insta gefunden, mir da nochmal geschrieben, sich bedankt. Also es war sehr emotional und ja, ich meine, klar, gerade an der Gitarre habe ich natürlich das ein oder andere in der Aufregung dann ein bisschen verkackt, aber dann haben wir alle drüber gelacht und dann war es gut. Aber vom Lesen her hat alles geklappt, vom Gesang her hat alles geklappt, von der Technik her hat alles soweit geklappt. Und ja, sie waren alle sehr zufrieden und das hat mich sehr, sehr gefreut.
Das ist ja super, das klingt ja wirklich super.
Ja,
Vielleicht als kleiner Tipp oder so, ich habe ja immer ein Gästebuch dabei, das ich auflege, wo die Leute mir nach der Veranstaltung da was reinschreiben können.
Ich habe sowas tatsächlich mal angefangen und hab's dann aber wieder vergessen. Das wäre schön gewesen tatsächlich, jetzt
ja,
wo du
also
sagst.
Ja, also ich finde sowas schön, wenn ich da, ich habe jetzt mittlerweile auch eines ja schon voll, und wenn ich da so durchblättere, das ist immer sehr schöne Erinnerung.
Ja, das hätte ich machen können.
Ja, super, das klingt ja super. Ich meine, dann haben wir heute aber echt, da sind wir ja sowas von im Schwung dann.
Ja, du hattest Release.
Ich hatte Release, genau. Frau Appeldorn und die tote Diva ist jetzt erhältlich seit letzten Freitag. Läuft auch gut an. Nicht? Also die ersten Rätsel sind auch schon da, die sind sehr schön. Ja, generell, ne, du merkst es ja, weil ich halt schon zweimal die Podcast-Aufzeichnungstermine zu früh hier saß, ne, und immer gemerkt habe, wieso kommt Tamara nicht?
Hat die dann schmeißen wieder, dich da aus dem Bett mit, wo bleibst du?
Ja, genau. Man hat die dann wieder verdattelt und dann stellt sich raus, ich war viel zu früh. Daran merkst du, ich bin sowas von gerade im Flow und unter Strom, wobei ich das wirklich positiv finde, weil momentan sprudeln die Ideen nur so aus mir raus. Also klar, der Buchstab, meine Amazon-Ad-Kampagnen fangen richtig gut zu laufen. Biene Hagen bin ich jetzt sogar schon profitabel. Bei Frau Appeldorn noch nicht. Da gibt es ein paar Ausreißer. Also manchmal ist es echt vermerkwürdig, über welche Wege die Leute auf die Bücher kommen. Ich habe zum Beispiel den Suchbegriff Fitzek achtsam morden. Also, ja, das ist an
ist
sich
knapp,
schon.
Daneben ist auch
ja,
vorbei.
Ja, das ist ja völlig. Und dann klickt da einer noch.
Gut, achtsam morden und dein Buch, das kriege ich noch zusammen. Ne? Aber ja, wahrscheinlich haben die Leute so im Kopf, oh, Spannung, das muss fitzig sein.
Ja, aber ich habe dann tatsächlich, habe ich dann gesagt, weil das wirklich ein sehr profitabler Suchbegriff war, habe ich gesagt, okay, aus der Lehre, dann wenn man profitable Suchbegriffe nimmt, ja, also, dann macht man eine kleine Anzeigengruppe mit den dazugehörigen. Und dann habe ich halt auch den Suchbegriff Sebastian Fitzek drin. Und du wirst nicht glauben, der Suchbegriff ist profitabel. Die Leute suchen Sebastian Fitzek und kaufen dann Frau Appeldorn.
Ja, vielleicht ist das so wie Tempo für Papiertaschentuch.
Ja.
Fitzek, Spannungsliteratur.
Ja, damit auch noch nicht so. Also wirklich entwickelt sich super. Also ich werde dieses Jahr, diesen Monat die 100.000 gelesenen Seiten sowas von locker knacken.
Mega.
Das ist zum ersten Mal, ne, seit ich überhaupt schreibe, dass mir das passiert. Also das finde ich jetzt wirklich ein Meilenstein. Nach der aktuellen Prognose werde ich wahrscheinlich zum Ende des Monats noch mit einem leichten Minus abschließen, was im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass ich ja als Kleinunternehmerin auf die Kampagnenkosten immer noch die Mehrwertsteuer oben draufhauen muss. Wenn die weg wäre, wäre ich sogar schon im leichten Plus. Also sieht alles danach aus, dass der Juli mein erster vollständig profitabler Monat wird. Ich meine, den Umsatz vom letzten Jahr, den habe ich jetzt schon locker. Ne?
Cool.
Und die Prognosen, die deuten darauf hin, dass ich bei einem relativ konservativen Szenario, also zumindest den Gewinn des letzten Jahres wiederhole, bei einem aber viel, viel höheren Umsatz. Und die positiven Szenarien gehen davon aus, dass ich das vielleicht sogar verdopple oder verdreifache. Also das ist alles super, das macht mir Spaß. Ich liebe es ja. Ich habe das so eingestellt, dass Amazon mir morgens um 5 die Berichte generiert. Wenn ich dann so irgendwann aufstehe, ist so das Erste, wenn ich mir den Latte Macchiato habe, dann wird das alles analysiert. Und dann gucke ich, wie es sich, ich liebe es. Das macht so echt Spaß. Und ja, und dann habe ich ja jetzt, also mein absolutes Lieblingsteil, du hast es ja schon mal kurz mitbekommen, aber nicht richtig gewürdigt, wie ich finde.
Ich war noch ein bisschen verloren.
Ja. Ich habe jetzt meine eigene App. Es gibt jetzt eine Vera nennt mich App. Das ist so mega. Und also ich bin noch ein bisschen mal rumspielen. Also ich bin noch ein bisschen in Testphase. Aber ich würde so mal sagen, hier die die Folge Freitag erscheint, aber die Hörerinnen und Hörer, die dürfen gerne schon mal testen. Wir müssen einfach vera-nentwich.de/app aufrufen und dann erscheint das schon im Browser, also auf dem Handy am besten aufrufen. Und dann bei Android erscheint oben einfach so ein Button installieren und dann hat man die App. Bei Apple muss man auf Teilen und zum Homescreen hinzufügen sagen. Und dann strahle ich euch von eurem Handy-Bildschirm entgegen. Und ich habe jetzt gerade gestern eingebaut, dass es jetzt auch Push-Benachrichtigungen gibt. Also da kommt dann so ein Dialog, wo man sagen kann, möchtest du das? Kannst du natürlich auch sagen, nee. Und ja, und in der App gibt's dann die Infos zu meinen Krimireihen, zu jedem Buch der Krimireihe. Da gibt's direkt die Kauflinks, du kannst dir die Buchseite angucken, du kannst die teilen, du kannst sagen, hey, Kumpel, hier, cooles Buch, guck dir mal an. Es gibt da natürlich ein paar Infos zu mir, es gibt meine aktuellen Blogartikel, es gibt die aktuelle Podcast-Folge natürlich, die kann man auch direkt in der App hören. Dann gibt es Aktuelles und sowas. Und wenn man die Benachrichtigung eingeschaltet hat, kriegt man auch eine Info, wenn eine neue Podcast-Folge da ist oder wenn es einen neuen Blogartikel gibt. Ich bin jetzt noch dabei, noch weitere exklusive Inhalte reinzubauen. Also es wird noch sowas wie Charakterkarten geben, dass man halt bei den Büchern oder Reihen dann von den Hauptpersonen direkt noch ein bisschen die Figuren sieht und den Charakter beschrieben sieht. Und ja, dann wird es weiter noch so exklusive Inhalte geben. Das baue ich jetzt so sukzessive aus. Und dann hat man halt, und wenn jetzt ein neues Buch erscheint von mir oder in Vorbestellung ist, dann kriegt man eine Nachricht. Und wenn das Buch erhältlich ist, kriegt man automatisch eine Nachricht. Und also das heißt, man ist dann wirklich nicht nur Zuschauer, sondern mittendrin und hat das alles direkt hier auf dem Handy.
Okay, also, weil als ich es mir angeschaut habe, fand ich es natürlich cool, ne, also, dass man halt so das runterladen kann. Konnte aber noch nicht so ganz verstehen, was es eigentlich tut. Ich dachte erst, man kann da drin die E-Books lesen. Und dann dachte ich so, ich krieg nur Infos. Kann ich doch auf der Website auch. Aber wenn du sagst, du machst da exklusive Inhalte rein, das ist natürlich dann verstehe ich das schon besser. Das heißt, es ist im Prinzip so eine Art app-förmiger Newsletter auch, wenn man so will. So eine Art VIP-Bereich.
Nein, wobei ist ja für alle offen, aber
ja, klar.
Natürlich. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht oder auch größeren über, was ist so meine Informationsstrategie. Neben aller Begeisterung, die ich einfach auch, weil ich ja nun mal auch aus der IT komme, dafür habe, einfach sowas mal zu machen. Mhm. Es ist natürlich noch was, eine andere Bindung als ein monatliches E-Mail, wenn du da eigentlich immer auf dem Handy der Leute bist. Und ja, die alle die Infos zu dir auf dem Fingertipp haben. Das ist auch schneller und smoother als jetzt irgendeine Webseite.
Und du kriegst damit Leute wie mich, die E-Mails hassen.
Zum Beispiel. da habe ich auch dran gedacht. So deine Generation, die alles übers Handy machen und dann mal eben draufklicken und dann so direkt die Übersicht haben, was sie ja so im Web, da muss er halt klicken und dann muss man, da tippst du halt mal so drauf und deswegen war mir halt auch so wichtig, sowas wie die Push-Benachrichtigung zu machen, wenn ich damit dann halt auch so einen interaktiven Weg habe.
Ja, klar.
Es kommt auch noch so ein bisschen Gamification rein, also dass man auch so ein bisschen noch was entdecken kann und wenn man drauf guckt und so. Ja, also ich gebe zu, es macht mir einfach riesigen Spaß, das zu machen. Ich finde das einfach mega cool, dass ich das mir so hingekriegt habe. Und dann, ich probiere es einfach aus. Ja.
Also, kann ich total nachvollziehen, weil gerade die Gedanken bei mir sprudeln, was man alles machen möchte. Und ich will jetzt auch was haben.
ich habe natürlich den Vorteil neben meiner Profession, dass ich natürlich auch eine Serverplattform habe, wo die Daten alle schon da. Ich hatte alle Buchdaten schon in Datenbanken strukturiert abgelegt. Die musste ich nur noch abrufen. So, ne? Das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwelche selbst irgendwelche WordPress-Webseiten hast, wo da Texte drin sind, ist das so nicht möglich. Dann musst du erstmal was aufbauen und so.
Ja.
Also von daher hatte ich da schon eine bessere Startposition.
Okay. Ja, klar.
Und natürlich auch ein bisschen das technische Know-how, wie ich das jetzt machen kann.
Mhm. So. Mhm.
das wird jetzt nicht jeder so einfach hinkriegen.
Ja, ne? Ja.
So. Und wenn man das für andere machen müsste, dann wäre das schon auch ein aufwendiges Projekt.
Ja, ja, klar.
So. Aber dann habe ich ja dadurch vielleicht auch einen kleinen Alleinstellungsmerkmal und einen kleinen Vorteil.
Also den Link packe ich auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja, ich bitte darum und auch mal den Aufruf an euch, nutzt es gerne. Wundert euch nicht, wenn jetzt die nächsten Tage da häufiger oben so ein pinker Button auftaucht, eine neue Version ist da, aktualisieren, weil wie gesagt, ich spiele gerade auch sehr rum. Aber ich freue mich sehr über Feedback oder auch über Ideen, was ihr da gerne noch drin hättet und was ihr total praktisch findet. Ja, also ich hoffe, dass so ein bisschen von meiner Begeisterung dann auch auf euch rüber schnappt und dann wieder zu mir zurück. Und ansonsten reiht sich das aber ein, dass ich also gerade in so einem kreativen Flow bin. Ich besprudel ständig die Ideen, was ich machen könnte. Also ich habe gerade schon ein bisschen Angst, dass ich völlig überdrehe und dann irgendwann zusammenbreche. Aber noch fühlt es sich nicht so an. Ne? So. Ja, in diesem Sinne kommen wir jetzt mal zu einem ruhigeres Thema. Ist es ja eigentlich nicht. Es ist durchaus auch ein Aufregerthema, würde ich mal sagen. Und wir haben da aber eine sehr kompetente Gästin. Heute haben wir eine Frau da, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Für mich ist sie die Grande Dame der mörderischen Schwestern. Weil wann immer ich da zu den mörderischen Schwestern gekommen bin, wurde mit größtem Respekt und Hochachtung irgendwann ihr Name gehaucht. ich kenne sie vom Netzwerk Autorenrechte, bei dem sie auch Gründungsmitglied ist und mittlerweile auch wirklich auch als Expertin in vielen Themen rund um Autoren, Autorinnenrechten dort präsent ist. Sie ist natürlich eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin unter drei Pseudonymen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und bei ihr ist auch der Begriff Schriftstellerin wirklich angebracht, während ich mich ja immer nur Autorin nenne, weil ich noch sehr zurückhaltend bin. Und heute ist sie tatsächlich mal bei uns und dass das 316 Folgen gebraucht hat, kann ich bis heute nicht verstehen. Aber jetzt ist es soweit und ich freue mich riesig. Die Rede ist von Janet Clark. Hallo Janet.
Hallo, das ist ja eine sehr, sehr freundliche Vorstellung gewesen. Vielen Dank.
Ja,
hallo, schön, dass du
anfangen.
Da bist.
Nein, alles gut. Im Regelfall bleiben wir auch freundlich. Nein, also wir haben dich ja heute eingeladen zu einem Thema, das vielleicht den einen oder anderen Mann im höheren Kreis jetzt erschrecken wird.
Nein, echte Männer sind Feministen.
Ja, okay, oder so. Aber du hast ja eine Initiative ins Leben gerufen, Frauen zählen. Da geht es um die Präsenz von Frauen im Schriftstellerberuf, in dem ganzen Bereich, im Literaturbereich. Ne?
Ja.
Habe ich das richtig so zusammengefasst?
Korrekt.
So. Und ich muss ja gestehen, wenn ich jetzt so schaue, wie sich die schreibenden Bubble für mich so darstellt, dann sind da eigentlich zu 80% Frauen. Wir haben auch schon Zuschriften bekommen von männlichen Hörern, die gesagt haben, oh, könnt ihr nicht ab und zu auch mal einen Mann als Gast haben? Also ich habe jetzt eine geile Statistik gehabt, aber ich würde mal sagen, 80% unserer Gäste sind auch Frauen. Und dann machst du eine Aktion, damit Frauen im Literaturbetrieb sichtbarer sind. Wo ist meine?
Ja, die Fehlannahme liegt einfach darin, dass das eine ist, die Leute, die sozusagen in einem Arbeitsbereich sind, das hast du völlig richtig erkannt, das sind Frauen. Und die anderen, die in der Sichtbarkeit sind im Marketing, die in der Sichtbarkeit sind bei den Preisen und in der Sichtbarkeit bei den Förderungen. Und da ist eine unfassbar große Diskrepanz, die verbessert sich. Also ich muss wirklich sagen, diese Aktion Frauen zählen hat eine sichtbare Verbesserung gebracht. Ist noch bei weitem noch nicht gleich. Und natürlich habe ich keine Evidenz dazu wissenschaftlich, dass es genau Frauenzählen war, das dazu geführt hat. Aber wir haben anekdotische Evidenz danach bekommen von Menschen, die in Redaktionen gearbeitet haben und die gesagt haben, ups, das hat so einen Wirbel gemacht. Eure Studie, die ja auf der Buchmesse in Leipzig sehr groß auch besprochen worden ist und die Presse gegangen ist. Also das war schon wirklich so ein kleiner Schlag in der Community und wo auch wirklich danach aktiv in Redaktionen nachgefragt wurde, Mensch, habt ihr denn auch schon eine Frau besprochen diesen Monat? Denn was unsere Studie herausgefunden hat, da ging es um Rezensionen, da ging es einfach, dass auf die Rezension, also zwei von Männern geschriebenen, rezensierten Büchern kam ein von Frauen geschriebenes, rezensiertes Buch. Und jetzt hast du mir schon gesagt, aber du kennst ja viel mehr Autorinnen. Und dann muss man natürlich sagen, finde den Fehler.
Problem erkannt.
Problem erkannt. Und das hat sich durch alles durchgezogen. Das heißt, du hast Radio, Fernsehen und Zeitschriften. Und was wir bei Zeitungen hatten an Zahlen, hatten wir beim Radio dann an Minuten. Und da hat sich auch herausgestellt, dass von Männern geschriebene Bücher einfach auch mehr Raum bekommen haben.
Okay. Ja, das ist ja dieses, wenn eine Frau ein Buch schreibt, dann ist es Frauenliteratur. Wenn ein Mann ein Buch schreibt, dann ist es Literatur. So die allgemeine Wahrnehmung.
Das ist sehr korrekt und sehr schade. Dieser Begriff Frauenliteratur ist von Reich Ranicki damals geprägt worden und hat einfach so diese Verachtung mit hineingebracht. Ja, weil warum, stellt sich ja die Frage, wenn ich mal ganz neutral als ein, sagen wir mal, als ein Alien auf die Welt schaue und da steht dann Frauenliteratur, warum sollte das ein abwertender Begriff sein? Aber tatsächlich wird es als abwertender Begriff genutzt.
Ja. Und das ist nicht ernst zu nehmen.
Nicht ernst zu nehmen. Warum ist es nicht ernst zu nehmen, wenn eine Frau einen Roman schreibt, in dem es um Beziehungen geht? Warum ist ein Roman, der von einem Mann geschrieben ist und in dem es um Beziehungen geht, dann plötzlich wahnsinnig mit Ehrfurcht zu betrachten, weil dieser Mann diese Gefühle so wunderbar eingefangen hat? Und da haben wir eine totale Schieflage in dem Markt. Und so wie du, Vera, vorhin gesagt hast, hast das Problem so gar nicht gesehen, weil fühlt man nicht. Es ist auch, wie ist denn unsere Wahrnehmung? Und wir sind in einer Welt groß geworden, in der die allermeisten veröffentlichten und sichtbaren Bücher von Männern geschrieben waren. Literatur war von Männern geschrieben. Es gab ganz, ganz wenige weibliche Namen, die es in diesen, sagen wir mal, diesen Literaturhimmel hineingeschafft haben. Und deswegen ist es für uns dann völlig normal, dass, wenn da auch ein Ungleichgewicht zugunsten der Männern besteht, dass wir das gar nicht so wahrnehmen, weil es unsere gefühlte Normalität ist.
Ja. Aber jetzt, ich habe da noch so ein paar Fragen zu, aber bevor ich da noch ein bisschen eintauche, würde mich jetzt ein bisschen interessieren, könntest du das ein bisschen mal konkretisieren, wie so die Zahlen sind und wie sich das wirklich manifestiert?
Ja. Ich rede jetzt von Zahlen, die ein paar Jahre alt sind. Und die Zahlen haben sich nicht alle, aber manche ein bisschen zugunsten der Frauen geändert.
Ganz kurz, was heißt ein paar? Ungefähr?
Ja, das war 2018.
Okay.
Gehen wir einfach mal rein. Zum Beispiel, wir sind alle, also Vera, du und ich, wir sind beide bei den Mörderischen Schwestern. Das heißt, wir schreiben Spannungsliteratur. Spannungsliteratur war so, da hatten wir ein Gefälle von 80% männlich rezensierte Bücher, wenn ein Mann rezensiert hat. Das heißt, wenn ein Mann Rezensionen geschrieben hat, und das ist natürlich auch in vielen Feuilletons der Fall, dann wurde in 80, sogar über 80% der Fälle zu einem von einem Mann geschriebenen Buch gegriffen. Wenn, man hat auch gesehen, wenn eine Frau ein Buch rezensiert hat, dann war es einigermaßen ausgeglichen.
Okay.
Und das lässt sich zurückführen auf ein Phänomen, das die Melanie Griffiths als Gender-Auge, das ist eine Britin, als Gender-Auge benannt hat. Und das beschreibt, dass wenn ein Mann ein Buch rezensiert, also die hat es mit Preisen, nicht mit Rezensionen, sondern mit einer Studie zu Preisen damals gefestigt, dann kann er sich mit dem männlichen Protagonisten identifizieren, hat aber große Schwierigkeiten, sich mit einer weiblichen Protagonistin zu identifizieren. Frauen dagegen können sowohl in die männliche als auch in die weibliche Rolle hineinschlüpfen. Und das ist auch sehr klar nachvollziehbar. Überleg dir einfach mal, wir Mädchen als Mädchen, wie wir sozialisiert werden. In der Schule fängt es schon an. Fast alle, also 9 von 10 Büchern, die in der Schule gelesen sind, sind von einem männlichen Autor. Alles, was Klassiker sind, schon mal sowieso, weil niemand sich die Mühe macht, mal zu sehen, Mensch, gab es denn damals auch schon Frauen, die Bücher geschrieben haben? Große Überraschung, ja, gab es. Ha, aber sie sind nicht auf dieser gesetzten Liste von Empfehlungen. Da müsste man mal ein Schrittchen rausgehen. Es gibt es und es gibt ganz viel Forschung dazu und es gibt wahnsinnig tolle Bücher, die von Frauen geschrieben sind, die es aber nicht in diesen Kanon hineingeschafft haben, was auch wieder mit Macht und Geld zu tun haben hat. Denn bevor es eine Nationalbibliothek gab, in der alles archiviert wurde, war die Archivierung von Texten mit Geld verbunden. Mhm. Und die hatten Frauen halt einfach auch damals nicht. Also unsere Sozialisierung ist, dass wir von Anfang an damit aufwachsen, dass wir in der Schule Bücher lesen, die von Männern geschrieben werden mit männlichen Protagonisten meistens. Nehmen wir Krabbert zum Beispiel. Also in Bayern jedenfalls kommt, glaube ich, kein Schulkind Krabbert aus. Und ich sage jetzt nicht, ich mache überhaupt keine Wertung von Krabbert. Ist in seiner Zeit geschrieben worden, aber wir haben ein Mädchen in dem Buch. Eins. Und welche Rolle hat das Mädchen? Und dann muss man sich überlegen, so super, vielen Dank auch.
Ja, klar.
Ja, wir schauen uns mal die Märchen an, mit denen wir aufwachsen. Und schauen uns mal an, was für Rollen wir da haben. Und wir schauen uns einfach mal an, dass von Mädchen von klein auf immer verlangt wird, sich auch in den anderen hineinzuversetzen und Empathie zu zeigen, Mitleid zu haben. Dafür musst du auch Verständnis haben. Komm, das ist doch nicht schlimm, wenn du jetzt zurücksteigst. Ach komm, du bist doch eine Nette. Und von den Jungs nicht. Und jetzt sind sie erwachsen, haben ihre gesamte Schulzeit gelernt, dass Literatur ja nur von Männern ist, dass Wissenschaftler ja nur Männer sind und so weiter und so fort. Das ist in unserem Curriculum einfach so festgelegt. Und dann sollen sie plötzlich sagen, nee, und jetzt finde ich alles, was von Frauen geschrieben ist, genau bewerte ich genau mit dem gleichen Sensus. Den habe ich nicht.
Ja, klar.
Der ist nicht da. Das heißt, ich muss in der Schule anfangen. Deswegen habe ich ja auch ein Projekt, das ich seit Jahren machen möchte, aber einfach, es fehlt mir die Zeit und die Förderung ist ja dazu, wo ich wirklich in diesen Schulbuchkanon hineinschauen möchte.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, noch früh anzufangen. Wobei, mir fällt jetzt gerade so die fallen die Geschehnisse ein um die Buchpreisverleihung vor 2 Jahren, wo die Martina Heffner ja den Preis bekommen hat und der unterlegene Autor ja da so eine Show gemacht hat. Martina war ja auch bei unserem Podcast und ist da sehr bewundernswert gelassen mit umgegangen. Und da ist mir aufgefallen, dass ja, also ist so ein bisschen mein Empfinden, dass Männer schon eher so ein Geltungsbedürfnis haben und Frauen gerne dann sagen, ja, dann lass ihn halt und dann, ne, so. Und gerade du sprichst ja so Themen ein, wie Bewertungen im Feuilleton und Preise. Ne, das sind ja immer Dinge, wo man auch ein bisschen nach vorne gestellt wird. Ja. Müssten Frauen da mehr verlangen oder vielleicht auch mehr Ehrgeiz in diese Richtung zeigen?
Ja, auf jeden Fall. Nur ich kann so viel Ehrgeiz haben, wie ich will. Wenn ich eine Jury vor mir habe, die vorwiegend mit Männern bestückt ist, habe ich sehr wenig Chancen. Weil diese Gender-Auge-Studie hat eben gezeigt, also Männer, die bewerten von Mann geschrieben mit männlichen Protagonisten, kommen am besten weg, also statistisch. Von Frau geschrieben mit männlichen Protagonisten, 2. Platz. Von Mann geschrieben weiblicher Protagonistin, 3. Platz. Und von Frau mit weiblicher Protagonistin, die kann mal sich einen anderen Preis suchen gehen.
Okay, krass.
Das heißt, selbst wenn wir hingehen und sagen, wir besetzen die Jurys paritätisch, habe ich immer noch einen Teil der Jury, die ohne Bias auf Männer und Frauen sich in beides einfügen kann. Ich sage nicht, dass jemand hingeht und sagt, ich mag nur Männerbücher. Das würde ich nie behaupten. Niemals.
Das ist unbewusst,
sondern
wahrscheinlich.
Unbewusst haben wir einfach etwas, damit kann ich was anfangen, da komme ich rein, das packt mich, das verstehe ich. Oder das ist mir fremd, das bleibt mir fremd. Das ist unbewusst. Das heißt aber in der logischen Folgerung, dass ich selbst bei einer paritätischen Jury immer noch ein Ungleichgewicht habe. Und das heißt, entweder ich gehe davor auf die Jurys zu und mache sie einfach mal drauf aufmerksam, dass hier so eine unbewusste Steuerung da ist und dass man versuchen sollte, was auszublenden. Ich weiß nicht, ob das geht, ehrlich gesagt. Aber dass man, wenn man in dem Moment, wo man ein Bewusstsein für etwas hat, verändert das sein eigenes Bewusstsein und fängt an, das Problem zu lösen. Wenn du das Bewusstsein nicht hast, dann wirst du ein Problem auch nicht lösen können. Und dieses Bewusstsein wird natürlich gerade auch nicht geschaffen. Wer geht denn zu einer Jury und sagt übrigens, Jungs, Männer, pass mal auf. Macht mal beide Augen auf. Please. Macht ja niemand.
Also nach deiner Statistik und nach den Ergebnissen wäre ja eigentlich sinnvoll, die Jurys nur noch rein weiblich zu besetzen.
Wäre interessant und sinnvoll und wahrscheinlich würde man zu einer ziemlich paritätischen zu einem ziemlich paritätischen Ergebnis kommen. Ich gebe dir mal ein paar Sachen. Also ich habe hier so Preise. Gehen wir mal zu Preisen. Georg Büchner Preis bis inklusive 2018. 14% von Frauen haben den Georg Büchner Preis bekommen.
Wow.
So. 1999 bis 2018 waren es 25% der Frauen. Das heißt, ich habe das mal so ausgerechnet, so gesagt, dass ich auch schon zeige, da hat sich da auch schon ein bisschen was verändert, Und ab 2019 bis 2025 42% der Frauen. Das ist das, wo ich gesagt habe, dass diese Studie im Bewusstsein der Menschen was verändert hat. Ob das sich beibehält, das ist die Frage, ja, ob man da immer dranbleiben muss oder ob sie da einschläft. Gehen wir zum Literatur-Nobelpreis, 1901 bis 2018, 9% der Frauen. Ich meine, das kann mir keiner erzählen, dass 91% der Männer besser schreiben. Never ever. 87 bis 18, 29% der Frauen, 19 bis 25, 42% der Frauen.
Cool, mega.
Deutscher Buchpreis, das ist jetzt sehr schön, 2005 bis 2018, 50% der Frauen. Und hier, großes Trommelwirbel, 19 bis 25, 77% Frauen. Deutscher Krimi-Preis, jetzt ziehen wir uns alle eine Schamdecke über den Kopf.
Jetzt wird's spannend.
Da haben wir dann nämlich bis einschließlich 2018 haben wir 20% Frauen und 19 bis 25 national 28% Frauen. International 42%, aber national 28%. Also wir sehen, der Krimi-Bereich ist wirklich
noch schwierig
für Frauen.
Ja klar, weil man intuitiv Frauen diese, ich will jetzt nicht sagen Brutalität, aber diesen Hang zu Verbrechen und so einfach nicht zutraut. Ne?
Und
ich glaube, das Problem ist ja, das ist ja nicht nur in den Köpfen der Männer, sondern auch in den Köpfen der Frauen ganz arg drin, dass halt irgendwie ja, sowas von Männern kommt oder denen zugeschrieben ist. Also auch wir Frauen müssen ja ganz viele internalisierte Vorurteile verlernen.
Das stimmt, aber offenbar nur die Deutschen.
Okay.
Denn ich bitte dich, Agatha Christie, Patricia Highsmith, Minette Walters, Ruth Rendell, denn die ganzen Skandinavierinnen, ja, Irsa Sigurdardottir. Das ist, ich kann dir jetzt, also wenn ich in meine eigene Krimi-Bibliothek reingehe, was ich da an Frauen habe, ich lese auch ganz bewusst seit vielen Jahren, lese ich ganz bewusst, greife ich eher auch im Laden, auch zu neuen Namen, eher zu Frauen. Ich drehe das mal um. Ich habe in der Jugend so viel von Männern geschriebene Bücher gelesen. Ich musste jetzt so ein bisschen Ausgleich machen. Ich lese natürlich auch von Männern geschriebene Bücher, aber sehr selektiv. Und das heißt, und das ist auch tatsächlich so, kommt der Krimi aus den skandinavischen Ländern, natürlich, da haben wir den Übersetzungsbonus, weil die skandinavischen Länder die Übersetzungen subventionieren und damit sind die interessanter auch für den deutschen Buchhandel als Lizenz. Oder aus dem angloamerikanischen Raum, dann sind Frauen sehr wohl, haben die Programmpresse, bekommen sie die Preise und so weiter und so fort. Die werden auch von den deutschen männlichen Juroren, Skandinavierin, ja, die muss es ja können. Und wir Frauen, Deutschen, also wenn wir eine relevante Rolle im Krimi haben wollen, dann muss man Opfer in der Geschichte sein. Da sind wir komplett überdimensioniert und wo wir noch extrem überproportional gemacht sind, ist bei den Mörderinnen. Es ist wirklich sehr interessant, auch wenn du dir einen Tatort anschaust. Schaut, ich mach euch mal einfach mal den Spaß draus, Tatort zu gucken. oder ähnliche deutsche Krimis oder auch nicht deutsche Krimis, wie oft Frauen die Mörderinnen sind. Mhm. So, und dann guckst du mal in die Gefängnisse oder in die Gewaltstatistiken beziehungsweise Strafstatistiken. Mhm. Und dann siehst du, dass dort die Frauen einen einstelligen Bereich, einen kleinen einstelligen Bereich ausmachen von denjenigen, die die Taten begehen. Und im Krimi sind wir ungefähr, ja, sagen wir mal, bei 45-50%.
Okay, krass.
Also ich habe festgestellt, dass in meinen Büchern überdurchschnittlich häufig die Männer umgebracht werden. Aber nochmal kurze Zwischenfrage. Deutscher Krimipreis, der ist mir gar nicht so präsent. Wer vergibt den eigentlich?
Den vergibt das Bochumer Krimi-Archiv.
Da habe ich auch noch nie von gehört.
Ja, interessant, als Frau kriegst du da sowieso keinen Preis.
Ja. Das Geschlecht, sondern es ist bei uns ja noch was, eine andere Hürde. Wir sind ja Self-Publisher. Ne? Also wenn du von Feuilleton und Buchpreisen redest, das ist ja eine Welt, die wird ja kaum weiter von uns weg sein. Wie ist denn deine Erfahrung? Also mein Gefühl ist, dass es im Self-Publishing eher umgekehrt ist, dass da...
Ja gut, da gibt es aber auch nicht so viele Preise, ne? Oder ja, Rezensionen, also dann eher so im Bloggerinnenbereich, das ist, glaube ich, eine ganz andere.
Wenn wir jetzt mal Self-Publishing-Preis nehmen oder auch Storyteller.
Ja, das war es dann auch schon.
Ja, aber
das ist ja okay,
schon.
Den gibt es.
Aber,
dann, ja, ja.
So,
okay.
Aber da, ich kenne eigentlich nur weibliche Preisträger können. Hast du da mal drauf geguckt oder ist das auch von dir weit weg?
Nein. Nee. Also das Self-Publisher. Also bei den Rezensionen jetzt weniger, also wenn das Self-Publisher eher im E-Book-Bereich sind, weil die ja dann nicht in die Feuilletons reingehen. Aber wir haben da keinen Unterschied gemacht. Wir haben nicht unterschieden zwischen, ist das ein Self-Publisher oder ist das ein
also 2018 war sie soweit. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Self-Publishing nur im Feuilleton sehr gegen null gehend.
Ja.
So.
Aber ich stelle mal eine gewagte These auf. Also wenn man jetzt so im Literaturbereich historisch die Frauen als Underdogs sieht, dann sind halt die Self-Publisher als Ganzes, glaube ich, auch so ein bisschen in derselben Kategorie. Und dann teilt man sich sozusagen ein Schicksal. Und dann ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass quasi so die Underdogs unter sich da nochmal ganz anderen Blick haben. Also das ist jetzt mal so eine Spontantheorie von mir.
Also ich weiß aus Erzählungen, dass es durchaus auch schon erfolgreiche Autorinnen sagen, dass sie bewusst zum Self-Publishing gewechselt haben, um wenn es dafür sie leichter ist.
Mhm. Okay.
Also ich weiß, wir wissen ja zum Beispiel, wie Annette Strohmeier hat das doch erzählt, dass sie ihre Skandinavien-Krimis zum Anfang, ob man von ihr verlangt hat, unter männlichem Pseudonym zu schreiben.
Ja, ja. Hast du da auch Zahlen zu, Janet, wie es ist, überhaupt mal in einem Verlag einen ordentlichen Deal zu bekommen als Frau? Verglichen mit den männlichen Autoren?
Habe ich nicht. Das habe ich nicht. Wissen wir beide. Ist sehr schwer. Hm. Vor ein paar Jahren gab es noch so diese 7-7-Regel, so 7 Jahre, um Agenten zu bekommen oder 7 Jahre, um einen Verlag zu bekommen. Also einen relevanten Vertrag mit einem Verlag zu bekommen. Das hat sich in den letzten Jahren alles extrem verändert. Muss man einfach sagen, dieser Markt ist in solchen Turbulenzen und jetzt mit der KI nochmal, dass sich alle Spielsteine ein bisschen verändern. Und deswegen momentan stehe ich auch als eine, die eigentlich einen ganz guten Blick auf die Buchbranche hat, oft da und schüttel nur noch verwundert den Kopf und denke mir so, was passiert hier gerade? Die Regeln stimmen nicht mehr. Und was ich momentan sehe, auch in dem, zum Beispiel in dem Bereich Amazon, Kindle und so weiter und so fort, da sehe ich, dass wo früher Self-Publisher wirklich sehr erfolgreich geworden sind, und dann, ich nehme als Beispiel zum Beispiel Mara Wolf. Hm? Ja. Die ist inzwischen auch Hybrid, ja, dann auch im Verlag gekommen und wahnsinnig erfolgreich, aber die macht es fantastisch und die hat sich da irrsinnig was aufgebaut, schreibt tolle Bücher, hat eine riesengroße Fanbase und heute, wenn ich es mir anschaue, wenn du dir ein Kindle aufmachst, ich muss sagen, ich habe tatsächlich keinen, aber wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der ein Kindle hat, und dann schlägst du auf und dann machst du zu und dann hast du immer eine Werbung für ein Buch.
Mhm.
Und in den meisten Fällen ist diese Buchwerbung ein Buch, das von einem Amazon-Verlag rauskommt.
Ja. Mhm.
Das heißt, dass damals Amazon sich eine, ich sag das jetzt mal, eine Armee aufgebaut hat, nämlich mit den Self-Publishern, mit denen sie die Verlage in Bedrängnis bekommen, weil wir ja damals den Buchpreis wirklich zerstört haben erstmal, also vor allem von E-Books. Mhm. Weil plötzlich diese ganzen Bücher für null waren oder für 99 Cent. Und das ist auch schon einige Jahre her, aber ich habe damals Paper rausgebracht beziehungsweise Vorträge darüber gehalten, weil ich immer so mit Blick auf Amerika gesagt habe, guckt euch bitte an, was in Amerika passiert. Wenn ihr eure Bücher jetzt für praktisch kein Geld rausgebt, dann werdet ihr in 2-3 Jahren selbst wegrationalisiert. Mhm. Und das ist meines Erachtens auch passiert, wobei ich bin wirklich keine Expertin für den Self-Publisher-Bereich, aber ich schaue halt immer hin und mich ärgert es halt unglaublich, dass jetzt eben die Leute, die in Self-Publishing gegangen sind und dort ja auch wahnsinnig viel Zeit und auch Geld und alles investiert haben, und plötzlich werden sie einfach mit weggewischt. Ihr habt sicherlich auch gemerkt, dass die Preisstruktur sich geändert hat, dass plötzlich man nicht mehr dafür belohnt worden ist, dass man die Bücher für lau weggegeben hat oder lesen hat lassen oder für ganz wenig, weil dann die eben ein Flatrate-Modell hatten, das sie bestücken wollen. Mhm. Also das heißt, Amazon hat mit seiner eigenen Preisstruktur sozusagen immer wieder die Weichen gestellt, um seine eigene Expansionspolitik zu bedienen.
Das stimmt natürlich. Wobei, also die Entwicklung, dass kostenlose Bücher nicht mehr so effektiv sind, ist ja doch eher positiv.
Ja, ja, klar. Aber, ja, aber zum Ausnutzungspreis der Self-Publisher.
Die Möglichkeiten, die Amazon bietet, als Self-Publisher da an Leserkreise zu kommen und auch letztlich auch Geld zu verdienen, die sind schon nicht schlecht. Klar, Amazon verdient immer und verdient auch viel. Aber ich muss jetzt mal aus der Self-Publishing auch sagen, das ist aber ein bisschen auch der deutsche Buchmarkt und auch die großen Player selbst schuld. Ne? Die haben sich jahrelang arrogant hingestellt und haben das alles ignoriert.
Da bin ich bei dir.
Statt einfach mal die Tür zu öffnen. Ich meine, so einem Random House, das hätte doch nichts gekostet. Die hätten doch so ein gleiches Self-Publishing-Programm auflegen können. Ne? Oder sowas. Also, sie haben halt Amazon auch da völlig unterschätzt und haben sie machen lassen. Und jetzt beklagen sie sich. Und es ist ja immer noch so. Ich meine, die meisten, ich weiß aus meiner Zeit im Vorstand, dass 75% der Self-Publisher, die im Verband organisiert waren, sich wünschen würden, groß im Buchhandel zu kommen. Aber der Buchhandel macht es ihnen einfach extrem schwer.
Mhm.
Und so, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die sich alle auf Amazon stürzen und wenn Amazon den halt große Geschäft wegnimmt. Mittlerweile bewegt sich da auch ein bisschen was. Also Unternehmen wie Thalia und so öffnen sich schon auch mehr jetzt Richtung Self-Publisher. Aber es ist von den ganzen Strukturen natürlich immer noch extrem schwierig. Ne? Und Marketing ist schwieriger. Auch da ist Amazon. Amazon lässt halt zu, dass ich bis zum Kunden mein Buch bewerben kann. Versucht das doch mal über Thalia. Ne?
Nee, also, das ist ja auch super. Da bin ich ich bin da bei allem, was du gerade gesagt hast, komplett bei dir. Komplett. Vor allem, ich wollte auch nicht Self-Publishern zu nahe treten, sondern eher sagen, wie schade ich das finde, dass jetzt praktisch die Amazon-eigene Verlage nur noch über eine Plattform, die ja eigentlich eine Plattform, also Kindle, eigentlich eine Plattform, ein Verteiler sein sollte und kein eigenes Marketingwerkzeug, die Self-Publisher einfach ins Hintertreffen geraten. Das ist unfair.
Weiß ich nicht, ob das so, ja, natürlich, wenn die ihre eigene Verlage, wobei der Autorenstamm, den sie sich aufbauen, der kommt ja, das sind ja zum Teil, die aus dem Self-Publishing kommen.
Kommt zum Lauten Self-Publishing.
Ja, ja. Ich weiß auch von sehr erfolgreichen Autoren, die bei Amazon-Verlagen sind, die natürlich auch versucht haben, auch mit Agenturen in klassische Verlage zu kommen und einfach schlicht ignoriert wurden. Ja, dann ist doch auch kein Wunder, dass die dann halt wieder zu Amazon geht. Ne? Und also klar, ich will Amazon um Gottes Willen hier jetzt nicht heilig sprechen, ganz im Gegenteil. Ne? Ganz im Gegenteil. Ich würde mir sehr wünschen, wenn es da mehr gäbe und nicht so quasi Monopol. Aber das ist ja nun mal nicht so. Und muss ich sagen, dass es mir so nach wie vor noch die besten Möglichkeiten gibt. Ich habe ja auch zum Beispiel jahrelang habe ich immer darauf gesetzt, meine E-Books parallel auch bei Tolino zu veröffentlichen, weil es mir wichtig war. Aber mittlerweile, speziell jetzt nach dem Konkurs von Weltbild, ist es so extrem schwierig, darüber auch nur einen ansatzweise angemessenen Umsatz zu generieren, wenn du nicht gerade Glück hast und von denen von Thalia entdeckt wirst, dass sich das einfach nicht rechnet. Dass ich mit dem exklusiven Angebot über Kindle Unlimited bei Amazon aus dem Stand das 3- bis 4-fache mache. Ne? Das sind einfach wirtschaftliche Entscheidungen. Und ich merke halt auch immer wieder so in der Buchbranche, dass auch so in dem Kreis, von dem du redest, auch der Informationsstand über Self-Publishing immer noch erschreckend schlecht ist. Ne? Die haben immer noch Bilder von vor 10 Jahren oder sowas. Ne? Und das Beste kann ich ja, muss ich wieder zitieren, Tamara, ne? Unser Buchmessenbesuch Frankfurt, Suhrkamp Verlag, mit der lieben Petra Hart, die da ja lange Zeit Urgestein ist und die uns dann einem ihrer früheren Chefs vorgestellt hat, ein älterer Herr, was, als er hörte, dass wir Self-Publisher sind, man hat ihm im Gesicht angesehen, wie schrecklich er das fand und dann sagte er ja, Self-Publisher wären die Antagonisten des Buchmarkts.
An der Stelle muss ich dazu sagen, es gibt inzwischen Autorinnen, die haben sich diesen Spruch auf ein T-Shirt drucken lassen. Ja, genau. Antagonistin des Buchmarkts. So.
Und da denke ich mir, hey, wir haben 2026, wenn wir mal von den Umsätzen gehen, ne, ist Self-Publishing ein Riesengeschäft, ein Riesenmilliardenumsatz. Ne? Und also Leute, dieses Abschotten und immer noch da drauf gucken, ist völlig so aus der Zeit gefallen. Also,
ne? Ich nehme das inzwischen ganz anders wahr, weil ich wirklich viele Autorinnen inzwischen kenne, die hybrid sind. Die ja, beides machen und ich halte es auch für wirklich eigentlich einen sinnvollen Weg, weil der Buchmarkt momentan so volatil ist und so zögerlich. Und wenn man eigentlich mal eine schicke Idee, die vielleicht nicht gleich im Mainstream ist oder die nicht in den richtigen Algorithmus reingeht, also der Buchmarkt ist immer mehr Algorithmus gesteuert, dann bleibt da manchmal nur der Weg, okay, zu sagen, gut, dann mache ich es jetzt einfach selber. Also das ist, ich sehe die Self-Publisher sehr wohl, das ist einfach ein Teil der Buchbubble, ein Teil des Buchmarkts und ich meine, ihr wisst es beide, wir sind alle drei politisch aktiv im Buchmarkt. Mhm. Über dem Netzwerk Autorenrechte, wir arbeiten zusammen.
Ja, natürlich. Das ist auch viel wert. Also da muss ich sagen, das war mir ja damals auch sehr wichtig, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Wobei, auch da muss man ja gucken, das war schon auch eine zögerliche Aufnahme, das muss man schon auch sagen. Ne? Aber es ist schön, dass es so weit gekommen ist und das ist auch absolut wichtig für alle. Und dass sich das auf Autorinnenseite immer mehr mischt, das erfahre ich auch so. Es gibt schon auch noch ein paar Kreise, also so, wo das doch hier und da ein bisschen schwieriger ist, ne? Und es gibt ja immer noch den ein oder anderen Verband, der Self-Publisher immer noch nicht aufnimmt. So, aber das bröckelt.
Alles andere macht auch keinen Sinn.
Nö.
Das wäre wirklich, wie du sagst, aus der Zeit gefallen. Ich meine, man muss sich einfach auch überlegen, wie sich die Welt verändert, wie sich unsere Gewohnheiten verändern, wie sich Produktionsweisen verändern. Und dann kann man nicht mehr sagen, nee, Self-Publisher ist kein, das ist kein Autor. Das ist einfach Unsinn. Und, Trivera, es gibt auch, wenn du dir anschaust von vor 10 Jahren Self-Publishing und heute, den Weg in die Professionalität, die dort stattgefunden hat, ist schon auch einfach sehr, sehr substanziell.
Absolut, ja? Absolut. Und man muss ja jetzt auch gerade so im internationalen Vergleich sagen, dass wir da ja vielleicht noch mit den USA wirklich ja auch einzigartig sind. Alle anderen Länder um uns rum ist das ja bei weitem nicht so ein Thema, das Self-Publishing. Da wird das halt wirklich nur als so ein Amazon-Ding gesehen. Was bei uns, glaube ich, in Deutschland auch im Wesentlichen auch wirklich mit dem Self-Publisher-Verband zusammenhängt.
Kann gut sein, ja.
Dass das am Anfang so entstanden ist und auch in Zusammenarbeit damals mit MVB, das hat schon sehr geholfen. Und ja, und da wurde halt von vornherein auch die Professionalität forciert und unterstützt. Und ja, und also ich sag mal so, bei den Lesenden habe ich eigentlich noch nie also gefragt, die meisten kriegen es ja gar nicht mehr mit. Ne? Also bei mir hat noch nie einer, außer mal ein Buchhändler, der mich halt wieder rausgeschmissen hat, aber Lesende haben noch nie gefragt, ob ich das im Self-Publishing mache oder so. Ja, ich finde das Buch gut und dann ist es das. Ne?
Ja. Ich glaube, die Gefahr, die gerade droht, auch dem gesamten, vor allem wahrscheinlich auch dem gesamten Self-Publishing-Markt, sind diese KI-Slop-Bücher,
die
reinkommen.
Ja, die noch vorhandene Vorurteile dann auch sehr schnell bestätigen, vermeintlich.
Genau, ja. Das ist natürlich ein Riesenproblem, einfach weil wir alle drei wissen, dass diese KI-Bücher, die ja teilweise so drei an einem Tag einfach rausgeschlonzt werden, natürlich einfach keine Qualität haben, keine Novität sind und einfach nur Geldabzocke.
Natürlich, absolut, ja, ja. Also, dass es nur drei sind, liegt ja daran, dass Amazon das ja irgendwann mal eingestellt hat.
Da muss man schon sagen.
Ja, ne? Ja, allein das ist schon ein Zeichen. Nein, das ist stimmt absolut. Und ich meine, ich verfolge ja immer so Pressemeldungen so aus diesen Branchen. Und zuletzt war auch mal wieder ein Artikel in der FAZ zu KI-Büchern. Und in dem Zusammenhang wird immer von Self-Publishing gesprochen. Und ich ärgere mich jedes Mal, weil das halt halt immer so, ja, dieser Zusammenhang da ist und Self-Publishing eigentlich da mitgerissen wird. Und das tut mir für alle, die vielen, vielen Autoren und Autorinnen, die da wirklich mit sehr viel Herzblut arbeiten, tut mir das in der Seele weh. Also, aber das ist auch, ja, wie man dem Herr werden kann, weiß ich auch noch nicht so richtig. Ne?
Ich glaube, genauso wie wir das gerade machen, dass wir im Netz der Autorenrechte zusammen gegen diese KI-Geschichten reden, dass wir zusammen auftreten und damit auch irgendwann neues Verständnis hineintragen in die Buchwelt.
Ja. Ja. Wie ist denn so, um nochmal auf das Thema Frauen zurückzukommen, ich habe auch so ein bisschen, oder nein, muss ich anders anfangen. Ich kenne ja jetzt über die Jahre doch viele Autorinnen, jetzt mal speziell, die da im Self-Publishing gestachelt sind und die dann über die Jahre, denen es gelungen ist, da schon auch noch ein erkleckliches Zusatzeinkommen aufzubauen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ja das Self-Publishing für die da wirklich auch die Lösung ist. Die hätten es über das Klassische vielleicht gar nicht schaffen können. Also dass das Self-Publishing da so ein bisschen auch bei diesem Thema Frauen als Schreibende sichtbarer zu machen, ein hilfreiches Instrument sein könnte.
Ja, tatsächlich, jetzt, ich muss jetzt nachdenken, ich kenne nur einen Self-Publisher und ganz viele Self-Publisherinnen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich auch ganz viele Autorinnen über die mörderischen Schwestern kenne und da ist per Definition halt Autorinnen drin. Ne?
Und im Syndikat dürfen sie ja nicht eintreten.
So ist es. Was ich von denen, also teilweise auch Hybrid-Autorinnen, weil was ja passiert ist über die letzten 10 Jahre, ist, dass die Midlist eigentlich ausgedünnt wurde, massiv ausgedünnt wurde. Also das ist uns wirklich, hat uns echt gegen den Karren gefahren. Und dass viele von denen eben dann auch in das Self-Publishing ausgewichen sind als Hybrid. Und es gibt einige, die ich kenne, die dann gesagt haben, ich bin hier viel erfolgreicher, weil hier mache ich mein eigenes Ding, man redet mir nicht rein. Ich kann 2 Bücher im Jahr rausbringen für eine Serie. Ich mache mein eigenes, also ich bezahle mein eigenes Lektorat, aber ich habe das im Griff. Natürlich müssen die dann überall präsent sein, wissen wir alle. Wenn du Social Media machst, das braucht total viel Zeit, aber die wuppen das. Und Vorurteil, ich glaube, dass Frauen da wahrscheinlich besser ausgerüstet sind, um so multiple Aufgaben auf einen Schlag zu machen und sich auch nicht zu fein zu sein für viele Aufgaben. Also wenn ich rede jetzt von, ich bin Autor und Schriftsteller und das mache ich nicht, sondern dass die da hemdsärmeliger unterwegs sind. Ja, und sagen, nee, mach ich jetzt, ich will das, ich pack da an, okay, dann muss ich das eben machen. Oder kenne ich wirklich viele Frauen, die das mit einer unglaublichen Energie vorantreiben und da wirklich sehr erfolgreich sind. Und da ziehe ich meinen Hut. Das finde ich fantastisch. Finde ich super. Mhm.
Was mir die ganze Zeit noch durch den Kopf geht, was du eben ein paar Mal so angeschnitten hast, ist die Rolle der Frau in Geschichten. Also, ne, klar, da haben wir so bei den alten Sachen so die Prinzessin, die gerettet werden muss, oder eben dann so die böse Hexe oder sowas. Also ganz selten eben einfach die Heldin, die was anpackt. Und ich glaube, vor 2-3 Jahren auf den Bechdel-Test gestoßen, Bechdel mit D geschrieben. Und also wenn ich ein Buch lese und wenn ich einen Film gucke, habe ich das immer so ein bisschen auch im Hinterkopf. Und der stellt ja 3 Fragen. Also die erste ist, gibt es in der Geschichte mindestens 2 Frauen? Was inzwischen schon eigentlich meistens der Fall ist, erstaunlicherweise nicht immer. Die zweite Frage ist, sprechen sie miteinander? Da dünnt sich's dann schon ganz gerne mal aus. Und die dritte Frage ist, sprechen sie über etwas anderes als über einen Mann? Sprich, dreht sich ihre Welt nur um den Helden oder den Love Interest oder haben sie auch eigene Themen? Sind sie irgendwie beruflich unterwegs oder so? Und da fallen heute noch wahnsinnig viele Geschichten durch. Und ich glaube, das ist ja auch einfach was, wie du eben auch schon selbst gesagt hast, Geschichten formen unsere Wahrnehmung. Und wenn man immer nur sieht, ah, die Frau muss gerettet werden, ah, die ganze Welt der Frau dreht sich nur um einen Mann, oder wenn 2 Frauen da sind, dann bekriegen sie sich, weil sie Konkurrentinnen sind und so. Das ist ja ein Denken, was durch die Geschichten eben auch in unseren Köpfen so fest drin ist. Und wie du so schön gesagt hast, wenn man es dann mal sich bewusst macht, dann sieht man die Dinge. Und jetzt habe ich vor lauter Erzählen ganz vergessen, wo ich hin wollte, aber ich schmeiß dir das jetzt einfach mal vor die Füße.
Bechdel-Test ist einer von den Tests, die man machen kann. Wenn ich eine Fortbildung mache zum Thema Jugendbuch, kommt es mit vor, einfach um Bewusstsein zu schärfen, weil wir eine Verantwortung als Schreibende haben, welche Welten wir kreieren. Mache ich in meinen 21 Romanen, die ich jetzt geschrieben habe, wirst du einen roten Faden durch alle sehen. Immer starke Frauenfiguren. Das heißt nicht, dass es dort nicht auch spannende oder starke männliche Figuren gibt, aber du hast immer starke Frauenfiguren, die auch wie eine Frau agieren. Was ich damit meine, ist, dass wir inzwischen auch gerade im filmischen Bereich ganz oft Filme sehen, wo du dann eine starke Frauenfigur hast, die aber eigentlich eher wie ein Söldner agiert. Wie ein sehr männlich getriebener Rache, Wut, keine Ahnung. Bespreche ich Frauen überhaupt nicht ab. Natürlich, eine Frau darf Rache nehmen, Ding, aber ich habe andere Reflexe, gerade als eine Frau, die auch Mutter ist, als vielleicht jetzt ein Mann. Einfach mal nur Stereotyp gesprochen.
Ja, klar.
Das heißt, eine männliche Figur einfach in ein weibliches Setting zu setzen, ist keine gute weibliche Heldin. Wie gesagt, nochmal, ich sage nicht, dass man nicht auch Kämpferinnen, um Gottes Willen, natürlich, weibliche Kämpferinnen, wunderbar, aber ein bisschen mehr gehört dazu. Da gibt's auch andere Tests, finde ich ganz lustig. Der eine heißt so ein Lampenschirmtest. Und der Lampenschirmtest heißt, das wird gerade ganz besonders, haben sie den angeführt, für People of Color, nämlich ist diese Person hier quasi, weil sie wirklich eine Rolle hat, oder ist es die Funktion, hey, ich habe auch eine Person of Color in meinem Buch, praktisch Lampenschirm, könnte man diese Person auch mit einem Lampenschirm ersetzen und würde das Buch in keiner Weise irgendwie verändern.
Ja.
Das heißt, es gibt 4 Tests, so die so im Standard sind. Das ist der Rosso-Test, der andere heißt Maori, also Entschuldigung, so ungefähr. Und da geht es eben auch darum, was ist mit queerem Figurenpersonal. Also das sind so verschiedene Tests, die man anwenden kann. Ich sage immer Vorsicht, denn wenn ich hingehe, wie inzwischen manchmal das so ein bisschen, wenn ein Verlag sehr vorsichtig sein möchte, also sich nicht irgendwelchen Anfeindungen aussetzen möchte und darauf achtet, Es gibt Bücher, die haben ein eingeschränktes Figurenpersonal, weil das die Geschichte so vorgibt. Deine Geschichte gibt dir das Personal vor. Wenn ich eine Geschichte schreibe im historischen Roman über das Dritte Reich, dann ist es völlig unsinnig hinzugehen und sagen, so, und der Adjutant von irgendjemanden ist jetzt eine Person of Color. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Genauso ist es so, dass wenn ich jetzt hingehe und in Deutschland zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte einen diversen Cast haben, dann muss ich gucken, wie sieht denn in Deutschland ein diverser Cast aus? Er sieht anders aus als in Frankreich oder in England oder in Amerika, weil wir unterschiedliche Immigrationsgeschichten und Hintergründe haben. Also kann ich auch sowas nicht mit dem Test 1 und 1 auseinandersetzen, sondern ich muss mir anschauen, wo spielt denn meine Geschichte und was macht denn hier Sinn?
Das fällt mir oft bei der Werbung auf, Entschuldigung. Wo sie jetzt versuchen, ja immer diverser zu werden, ne, dann, keine Ahnung, Pizza-Werbung, dann haben sie mal ein schwules Pärchen oder so. Und da sind jetzt sehr oft schwarze Menschen, was ich gut finde, aber ich sehe kaum Menschen aus arabischen Ländern oder so, die ja doch einen großen Anteil der deutschen Bevölkerung ausmachen.
Genau das meine ich, Tamara. Genau das. Dass ich hingehen muss und ich kann nicht hingehen und sagen, ich übernehme jetzt einen Test und mache mir dann eigentlich einen amerikanischen Cast, der dort absolut Sinn macht, weil ich eine bestimmte Verteilung habe. Der aber hier keinen Sinn macht, sondern eher so sagt, nee, sehe ich mein Land nicht. Wir haben eine andere Migrationsgeschichte, die natürlich auch abgebildet sein soll in einem Buch. Aber auch wiederum dann wieder sehen, wo spielt mein Buch? In welchem Milieu spielt mein Buch? Wo bin ich? Und das muss ja so sein, dass ich mich identifizieren kann, aber gleichzeitig mit der Verantwortung schreibe, dass ich sage, welche Welt wünsche ich mir denn für mich, für meine Kinder? Ja. Ich wünsche mir nicht in die Welt zurück, wo ich jugendlich war, wo es diese, keine Ärztchenheftchen gab, Julia-Romane oder sowas, wo es immer ganz klar war, ja, der Pilot ist der Mann, die Stewardess ist die Frau, also da kann man auch gar nicht an gegen dieses Rollenbild, weil das war überall war das drin. Es gab es nicht anders. Und das steht in unserer Macht.
Ja.
Und absolut. Zum Beispiel Amerika, die haben, und da bin ich denen echt dankbar für, mit diesen Serien, haben die weit, weit vor den deutschen Öffentlichen angefangen, eben auch mal schwule Pärchen drin zu haben, also viel diverser sich aufzustellen in den Serien zu einer Zeit, Gottes Willen, wenn du dann irgendeine Redaktion reingegangen wärst und gesagt hast, so, und das ist jetzt ein offen schwules Paar, die vielleicht noch zwei Kinder haben, wäre nicht gegangen. Heute geht das. Gut so.
Ja, da gibt es so viele Dinge, an die man denken könnte. Mir ist bei dieser Serie The Good Doctor, die haben eine sehr schön diverse Aufstellung, da ist mir mal aufgefallen, dass da mehrere mehrgewichtige Personen durchs Bild laufen oder auch Hauptrollen haben, ohne dass sie eben die Dicken sind, die dann irgendwie, und da habe ich gedacht, boah, das hätte mir als Kind mit Gewichtsproblemen so gut getan, das einfach zu sehen, dass solche Leute auch wertvolle Menschen sind.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn wir haben zwei Dinge. Wir haben einmal Rollenverteilung und Rollenzuschreibung. Das heißt, wenn ich zwar einen Figurencast habe, wo ich dann so und so viele Frauen, Männer, andere Migrationshintergründe oder für unterschiedliche Figuren drin, also Körpergrößen drin habe, aber die typischen stereotypen Zuschreibungen immer mache, kann ich sein lassen.
Ja, wenn die dann schnaufen ohne Ende nach einer Treppe, dann hat man es gerade wieder kaputt gemacht.
Vielleicht können sie schnaufen, weil tatsächlich, wenn ich wirklich sehr füllig bin, dann schnaufe ich einfach, weil es anstrengend ist.
Ja, aber muss ich es in Fokus setzen? Ne?
Ich muss es nicht in Fokus setzen, aber es ist okay, auch das authentisch zu sagen. Aber der Punkt ist, welche Rolle hat diese Person? Mhm. Ja. Mhm. Und wenn ich da mal ein bisschen rausgehe, genauso auch bei Menschen mit einer Beeinträchtigung, einer körperlichen oder auch einer geistigen Beeinträchtigung, wenn ich da mal ein bisschen rausgehe aus dem, wie die Stereotypen mal abgebildet sind und mir mal überlege, den ganz andere Zuschreibungen zu machen, auch den Frauen einfach andere Zuschreibungen zu machen, dann verändere ich was. Mhm. Und deswegen ist es immer total wichtig zu unterscheiden nochmal, okay, ich habe hier die Rolle, aber was ist meine Zuschreibung? Mhm. Und auch da muss man sich erstmal bewusst sein. Entschuldigung, Vera.
Ja, ich bin dir jetzt vorgefallen. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wer sollte diesen Mächte-Test mal so auf diesen ganzen Dark Romans-Bücher mal anwenden, oder? Das sollte doch.
Kann ich jetzt nichts zu sagen, habe ich nicht gelesen, ja, wie viele Frauen da sind.
Ich vermute, der Fall fällt total durch.
Ich glaube, das Problem ist halt auch, und vielleicht rede ich mir das an der Stelle auch schön, um meine Liebesromane nicht ganz so kritisch sehen zu müssen, weiß ich nicht. Aber natürlich hast du im Liebesroman eben das Hauptthema ist da die Liebesgeschichte. Und dann ist ja auch klar, dass dann die Protagonistin mit der besten Freundin hauptsächlich über diesen Mann spricht. Also trotzdem ist es halt auch schön, wenn sie einfach mal sagt, so Arbeit war heute gut, ist richtig toll gelaufen oder so, dass sie auch mal ein anderes Thema haben, ne?
Ja, ich meinte jetzt vorhin so dieses, weil Janet das von dem Piloten und der Stewardess sprach. Also das ist ja in diesen Büchern häufig auch so. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich wollte jetzt so langsam übergehen zum Ende, auch wenn das Thema sehr spannend ist. Mir ist gerade eingefallen, dass ich vorgestern gerade eine Szene mit einer übergewichtigen Person geschrieben habe und die schnauft. Verdammt. Ich muss noch mal drauf gucken. Liebe Janet, ja, du hast da sehr, sehr anregende und vielleicht auch aufregende Ansichten präsentiert und ich hoffe natürlich, dass das euch, liebe Hörende da draußen, den einen oder anderen Impuls gegeben habt, mal näher hinzugucken oder vielleicht das eine oder andere mal zu überdenken. Aber du, liebe Janet, du musst dich jetzt bei uns noch den total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara stellen.
Jawohl, Janet. Welches Buch hat dich als Leserin zuletzt im positivsten Sinne überrascht?
Das war Die Passantin von Nina George. Dazu möchte ich sagen, ich mag alle Bücher von Nina George, die ich bisher gelesen habe, aber Die Passantin ist nochmal was ganz Besonderes. Dort ist sehr feministisch. Es ist eine sehr mutige, eine sehr laute, mutige, wütende Stimme in diesem Buch, die toll erzählt und aufrüttelt und die eine ganz andere Stimme ist als in ihren anderen Büchern.
Okay.
Und ich kann dieses Buch wirklich so allerwärmstens empfehlen. Ich habe das in einem Rutsch durchgelesen und diese Jean Patou, die Heldin in diesem Buch, aber auch, da waren aber auch eben nicht nur die Heldin, sondern auch so diese Seitenfiguren, die ich einfach, ach, kennst du das, wenn du in einem Buch bist und du liebst dann so Personen und das ist einfach auch mit den Drehungen und Wendungen in dem Buch, aber eben auch die Stimme, mit der sie derartig auf den Punkt bringt, was in unserer Gesellschaft nicht stimmt, zu einem Zeitpunkt, wo so viele Menschen schon sagen, ach, diese Feministinnen und die kratzen hier an den Rechten von den Männern und die haben doch schon alles und was wollen die eigentlich noch? Und das einfach nochmal so klar sagt, nein, da, also hallo, Femizide etc. 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 Es ist ein kluges Buch und ein wunderbares Buch zum Lesen und kann ich nur empfehlen. Das hat mich wahnsinnig überrascht, wie toll das dort auf den Punkt gebracht wurde. In welcher Art und Weise.
Ja, sehr schön.
Möchte ich die anderen Bücher von Nina George nicht kleinreden, aber das ist nochmal next level. Mhm.
Cool. Was hast du denn aus deinem größten Fehler gelernt?
Also eigentlich habe ich immer gelernt, dass egal wie groß der Fehler ist, und zum Glück habe ich bisher noch nie einen Fehler gemacht, bei dem ein anderer Mensch nachhaltig und massiv zu Schaden gekommen bin. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Geschichte, sondern Fehler, wo ich zu Schaden gekommen bin, dass es nach jedem Fehler weitergeht. Es geht weiter, das Leben geht weiter, man ärgert sich, vielleicht hat man Verlust, vielleicht was auch immer, aber Türen öffnen sich, neue Türen öffnen sich, wenn man bereit ist, durch neue Türen zu gehen. Mhm. Und man kommt über jeden Fehler hinweg. Wie gesagt, Ausnahme, man hat nicht wieder gut zu machen Schaden bei einem anderen Menschen angerichtet, wenn man einfach irgendwann drüber lachen kann. Mhm. Das ist beste Behandlung dafür, dass man nicht permanent zurückdenkt, hätte ich nur, sondern einfach drüber lachen, dass man Profi ist und was daraus gelernt hat. Es geht weiter.
Absolut. Ja, stimmt.
Mhm. Und zum Schluss, was sollte deiner Meinung nach über dem Schreibtisch aller AutorInnen stehen?
Schreiben ist Verantwortung. Wenn ich schreibe, dann schaffe ich mit meinen Romanwelten die realen Lebenswelten meiner Leser und Leserinnen um. Durch die Beeinflussung in meinem Roman. Und damit kann ich wirklich die Welt meines Lesers oder der Lesenden beeinflussen. Und das dürfen wir nie vergessen. Wir haben Verantwortung und wirklich, das weiß ich seit meinem ersten Buch. Ich habe Verantwortung und ich habe sicher nicht alles richtig gemacht, aber immer zu dem Wissen der Zeit habe ich versucht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und ganz besonders Frauen und auch Themen. Ja. Themen wie schon 2011 häusliche Gewalt habe ich ein ganz für mich wichtiges Buch damals geschrieben, Roman, dass du Themen ans Licht bringst, dass du Themen nach vorne schiebst, über die man nicht richtet, dass man die in eine Gesellschaft hineinschiebt, dass man die anschauen darf, dass man Tabuthemen auflockert. Das gehört alles zu dieser Verantwortung dazu.
Ja, so groß habe ich noch nie gedacht, aber du hast natürlich recht. Ja, ja, toll. Ja. Liebe Janet, du hast mich gerade noch mal sehr bewegt zum Ende und mittendrin sowieso. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
Ich danke euch.
An euch da draußen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich hoffe, das macht ihr nächste Woche auch. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, uns zu folgen, wo immer es geht. Ihr könnt jetzt auch mal meine App aufrufen und installieren. Und ja, und dann freue ich mich auf nächste Woche mit euch. Also bleibt uns gewogen. Bis dann.
Tschüss. Danke, Janet.
Danke.